den Glauben leben habt in seinem Namen. Das Johannesevangelium will also zum Glauben an Jesus, den Christus und Gottes Sohn herführen und uns in diesem Glauben bestärken. Und ich wünsche mir so fest, dass wir mit dieser heutigen Predigt Jesus Christus als den Sohn Gottes ganz neu dürfen erkennen und dass wir im Glauben gestärkt zurück in den Alltag gehen können. Ich habe hier ein bisschen den Kister, ich muss immer etwas trinken. Nicht zufällig finden sich die drei einzigen Definitionen von Gott in der Literatur von Johannes. Gott ist Licht, Gott ist Liebe und Gott ist Geist. Das entspricht völlig einer johannäischen Tendenz, begrifflich zu fixieren, zu präzisieren, aber auch geläufige religiöse Symbole aufzunehmen, um so überhaupt zu verstehen, möglich zu machen. Der Johannes hat mit seinem Evangelium ein anderes, ein neuartiges Evangelium geschrieben, aber sicherlich eins, das der Hörer abholen kann und möchte ansprechen. Weil seine Metaphern sind doch durch all die Jahrhunderte verständlich geblieben. Jedoch ist das zweite von den sieben Ich Bin-Worten, ich bin das Licht der Welt, nur eine banale Metapher? Ist es nur ein Bild, ein Symbol? So habe ich nämlich diesen Text als Jugendlicher immer gelesen und verstanden. Im Verlauf des Theologiestudiums habe ich erkannt, dass hinter diesem Zitat viel mehr steckt, als zu erwarten wäre. Auf diesen Weg möchte ich euch gerne mitnehmen, um zu erkennen, was Jesus gemeint hat, als er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Schauen wir ein bisschen den Kontext an. Schon in Kapitel 7 vom Johannesevangelium wird erwähnt, dass Jesus nach dem Pessach wieder nach Jerusalem aufzieht, um am Laubhüttenfest teilzunehmen. Es wird dann in 7,2 erwähnt, dass das Laubhüttenfest nahe ist. Jesus zögert zuerst, wandert dann aber trotzdem auf Jerusalem auf und tritt während dem Fest öffentlich im Tempel auf. Dabei beschreibt Johannes mehrere Streitgespräche von Jesus mit Festmitgliedern, Oberpriester und Pharisäer. Der Streit gipfelt dann in Johannes 8,30. Wo dann die Juden Jesus steinigen wollen, verlässt er den Tempel wieder. Es scheint, als würde Jesus kurz darauf am Teich Schiloach vorbeigehen, wo er einen Blindgeborenen trifft und hält. Aus den Auseinandersetzungen mit den Pharisäern stechen zwei Aussagen von Jesus heraus. Jesus als das lebendige Wasser und Jesus das Licht der Welt. Diese Aussagen können nur mit dem Hintergrundwissen vom Laubhüttenfest verstanden werden. Nach dem Pessach und Schavuot ist Schukkot, das ist der hebräische Begriff für das Laubhüttenfest, das dritte Wallfahrtsfest der Juden. Das findet immer im Herbst statt und soll alle Juden daran erinnern, wie sie während der Wüstenwanderung in Hütten gewohnt haben. Auch heute feiern viele Juden Schukkot und Väter schlafen mit ihren Söhnen in selbstgemachten Hütten aus Tüchern. Das Laubhüttenfest ist nach Zachariah 14,16 das messianische und eschatologische Fest par excellence. Ich muss noch schnell anlassen. Da steht nämlich: Und es wird geschehen, alle Übriggebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Die Hoffnung auf eine weltweite Anerkennung der Herrschaft von Gott beinhaltet für die israelitische Gemeinde eine endgültige Rettung aus Not und Bedrängnis. Dass gerade Jesus an diesem Fest sagt, ich bin das Licht der Welt, hat unglaubliche Sprengkraft. Neben der Wasserspende findet während dem Laubhüttenfest noch ein zweites kultisches Ritual statt, nämlich die Erleuchtungszeremonie. Die findet während dem Fest jede Nacht statt. Dabei werden im Frauenvorhof vom Tempel riesige Leuchter entzündet. An den nächtelangen Fest nehmen unter anderem auch viele Pilger teil. Im Talmud, das ist die Auslegung von Torah, steht zu den Erleuchtungszeremonien: Beim Ausgang des ersten Feiertages des Festes ging man hinab in den Frauenhof und errichtete dort eine große Vorrichtung. Und Leuchter waren dort mit Schalen aus Gold auf ihren oberen Enden und vier Leitern an jedem einzelnen Leuchter. Und es gab keinen Hof in Jerusalem, der nicht wieder strahlte vom Licht der Stätte des Schöpfens. Die Frommen und die Männer der Tat tanzten vor ihnen mit Fackeln und rezitierten vor ihnen die Worte der Loblieder. Und die Leviten musizierten auf Lauten und Zimbeln und auf allen anderen Musikinstrumenten ohne Zahl. Das Laubhüttenfest ist immer am 15. Tschiri gefeiert worden. Zu diesem Zeitpunkt war immer Vollmond und die Nächte waren sehr hell. Dabei stehen nicht mehr die gebräuchlichen Sonnenanbetungsrituale im Zentrum, sondern der Gott von Israel wird alle leuchtenden Himmelskörper übertreffen und es wird nach Zacharia 14,6 erwartet, dass Gott die Himmelskörper außer Kraft setzen wird und ein neues Licht soll entstehen. Da steht nämlich wieder: An jenem Tag gibt es kein Sonnenlicht und die Gestirne am Himmel erlöschen. Es wird ein einzigartiger Tag sein, an dem es so dunkel bleibt wie in der Nacht. Doch am Abend erscheint neues Licht. Zacharia 14 beinhaltet eine eschatologische Erwartung, dass es ein neues Licht geben soll. Ein Licht, das über Sonne und Mond darüber aus gehen soll. Mal dir mal ein Bild von diesem Laubhüttenfest. Alle Juden pilgern nach Israel. Es gibt ein Riesenfest in der Stadt. Überall brennen Lichter. Ein wahres Lichterfest. Stell dir vor, du bist am Sternenmarkt in Bern. Ist doch auch so ein Lichterfest, oder? Aber jetzt ist es nicht nur ein kleiner Merit, es ist eine ganze Stadt voller Lichter, Menschen und Musik. Eine überwältigende Stimmung. Und das ein Zeichen von der Hoffnung der Israeliten, dass Gott seine Herrschaft eines Tages wieder aufrichten wird. Und die Hoffnung auf ein neues Licht. Ein Licht, wo das Licht von der Sonne, vom Mond und von den Sternen außer Kraft wird setzen und ersetzen. Und genau an diesem Fest kommt Jesus und sagt: Ich bin das Licht der Welt. Hey, ich bin im Fall das Licht. Das Licht, wo ihr schon lange darauf wartet. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wow. Jesus Christus hat mit seinem Ich-Bin-Wort höchstwahrscheinlich für grösste Verwunderung gesorgt. Während der Erleuchtungsfeier, wo doch Gottes eschatologisches Licht soll symbolisieren, zu sagen, dass er selber das Licht darstellt und dass mit ihm die erwartete Zeit schon abgebrochen ist, muss bei den Pharisäern höchste Empörung ausgelöst haben. Nur so ist es auch verständlich, dass sie ihn schliesslich steinigen wollen. Was für eine Frechheit, dass Jesus von sich sagt, er ist das Licht. Die Juden haben eine andere Erwartung an die kommende Gottesherrschaft. Sie warten auf einen Messias, der alle Juden zusammenführt und sie aus der Knechtschaft befreit. Ein Messias, der ein Reich vor Gerechtigkeit und Freiheit aufbaut. Das Ich-Bin-Wort von Jesus in Johannes 8,12 trägt die Verheißung in sich, dass alle, die dem Licht nachfolgen, nicht mehr in der Finsternis wandeln müssen. Nacht vom Laubhüttenfest machen die Jerusalem taghell. Somit wird Gottes Licht, Gottes eschatologische Licht, symbolisiert. In Bezug auf das Fest lässt Jesus sich selber als das Licht der Welt bezeichnen. Der Johannes bringt zum Ausdruck, dass der Jünger von Jesus die heilvolle Endzeit schon anklingt. Er beschwört sie aber, Jesus nachzufolgen, bis im Licht zu bleiben. Somit kann ihnen die Dunkelheit der Welt nichts anhaben, weil sie schon jetzt im Licht von Gott leben. Vielleicht denkst du, wow, mega schöne Geschichte. Aber hey, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Und ich finde es genial, dass Jesus immer wieder praktisch veranschaulicht, was wirklich bedeutet, was er meint. Und auch, was er gemeint hat, als er gesagt hat, hey, ich bin im Fall das Licht vor der Welt. Die Reise führt uns nämlich noch weiter nach dem Kapitel 8. Im Kapitel 9 vom Johannes-Evangelium kommen wir zur Heilung eines Blindgeborenen. Und jetzt dürfen wir einen Ausschnitt sehen von der Chosen, wo eigentlich das ganze Kapitel 9 gezeigt wird. Ihr dürft einfach hinterlegen und geniessen.
Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde?
Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach.
Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte?
Er ist es.
Nein, er sieht ihm nur ähnlich.
Ich bin es.
Wie sind deine Augen geöffnet worden?
Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir, geh zum Schiloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte wieder sehen.
Wo ist er?
Ich weiß es nicht.
Wie bist du sehend geworden?
Er legte mir einen Teig auf die Augen, ich wusch mich und jetzt kann ich sehen.
Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält.
Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun?
Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet.
Er ist ein Prophet.
Holt seine Eltern. Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann?
Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht.
Frag ihn doch selbst. Er ist alt genug. Er kann für sich selbst sprechen.
Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch Jesus ein Sünder ist.
Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann.
Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet?
Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden?
Du bist sein Jünger. Wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt.
Darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn er nicht von Gott wäre, hätte er nichts tun können.
Du bist ganz und gar in Sünde geboren und willst uns belehren?
Glaubst du an den Menschensohn?
Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube.
Du siehst ihn vor dir. Er, der mit dir redet, ist das.
Oh. Ich glaube, Herr.
Um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden.
Sind etwa auch wir blind?
Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen. Darum bleibt eure Sünde.
Obwohl die Heilung vom Blindgeborenen zeitlich nicht explizit zur Erzählung vom Laubhüttenfest gehört, ist sie eng mit dieser verbunden. Jesus macht ja die Aussage, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und verweist darum gerade wieder auf die Erleuchtungsfeier. Die Heilung vom Blindgeborenen möchte erzählen, was es denn wirklich bedeutet, dass Jesus das Licht vor der Welt ist. In Vers 1 steht: Und als er vorüberging, sah er einen Menschen, blind von Geburt. Das ist noch spannend. Die Geschichte redet nicht von einem Mann oder von einer Frau, sondern von einem Menschen. Griechisch Anthropon. Zudem ist es die radikalste Blindenheilung, weil sie in Jerusalem stattfindet, wo sich Blinde überhaupt nicht aufhalten dürfen. Kann sein, dass Blindheit primär geistige Blindheit bedeutet. Jeder Mensch wird geistig blind geboren. Und jeder Mensch hat es nötig, durch Jesus Christus sehend zu werden. Heilung passiert bei Jesus meistens ganzheitlich. Die Geschichte will uns lehren, dass Jesus als Licht in dieser Welt in der Lage ist, die Menschheit sehen zu lernen. Er möchte jeden Mensch ganzheitlich heilen, so dass der Mensch mit seinen physischen Augen und mit seinen geistigen Augen sehend wird. Der Blindgeborene erlangt mehr als nur das Augenlicht. Er erlangt auch schrittweise den Glauben an Jesus Christus. Im Gegensatz zu seinen Eltern wagt er es auch, sich öffentlich dazu zu bekennen. Trotz einem Beschluss der Pharisäer, ihn aus der Synagoge auszuschliessen. Oder die auszuschliessen, die sich zu Jesus bekennen. Ein Autor beschreibt die Bedeutung vom Licht und vom Leben folgendermaßen: Leben ist mehr als die Fähigkeit von Zellen zu Stoffwechsel und Fortpflanzung. Wahres Leben lebt aus der Verbindung mit Gott als der Quelle des Lebens. Licht ist mehr als der für das Auge sichtbare Teil elektromagnetischer Strahlung. Licht ist Erleuchtung des Lebens durch die Begegnung mit Gott. Wir kommen langsam schon zum Schluss dieser Predigt, aber ich möchte gleich noch einmal drei Stationen anschauen. Station 1, wo Jesus am Laubhüttenfest sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und da möchte ich dir dann die Frage stellen: Was bedeutet für dich das Licht vom Leben? Die nächste Station: Der Blindgeborene im Gespräch mit den Pharisäern. Dort, wo er sagt: Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Und da habe ich mich gefragt und da möchte ich dich fragen: Hey, wie tief ist das Wissen in dir noch verankert? Wenn wir jetzt sagen, Blindheit bedeutet eigentlich geistige Blindheit. Wie tief ist das Wissen noch in dir verankert? Dass du auch darfst sehen. Dass du mal bist blind warst, aber jetzt darfst du sehen. Und die letzte Station, wo Jesus dann schlussendlich am Blindgeborenen wieder begegnet. Da der Vers: Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn ja gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Glaubst du an den Menschensohn? Herr, ich glaube. Und er betete ihn an. Oder je nach Übersetzung: Und er kniete vor ihm nieder. Und da ist meine Frage: Wann hast du das letzte Mal das Gefühl gehabt, dass dir Gott begegnet ist? Und wann hast du Gott das letzte Mal von ganzem Herzen angebetet? Mir hilft es immer, so einen Next Step zu machen. Auch wenn ich nicht immer durchziehen kann, aber es hilft mir trotzdem, mir einfach etwas mitzunehmen. Und darum auch noch meine letzte Frage nachher, was ist dein nächster Schritt? Was nimmst du von heute Morgen mit? Vielleicht ist es eine Liedstrophe. Vielleicht sagst du, hey, morgen Morgen stand im Fall eine halbe Stunde früher auf. Vielleicht sagst du, hey, die Person wollte ich wieder mal treffen. Oder hey, der Bibeltext, den muss ich noch mal nachgehen. Ich will es noch einmal vornehmen, die Hause. Darum die letzte Frage nachher, was ist dein nächster Schritt? Und wir dürfen jetzt einfach 3, 4, 5 Minuten Zeit haben. Der Mich spielt eine Melodie. Da sind die 3 Stationen eingeblendet. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du die Zeit für dich nimmst, mit Jesus zusammen und dir die Fragen stellst. Und das einfach auf dich lassen wirken. Und dass du am Schluss nachher sagst, hey, das nehme ich mit. Das möchte ich machen. Dann will ich noch weitergehen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du das Licht bist. Das Licht, das das Alte Testament schon davor hat. Das Licht, das die Juden darauf gewartet haben. Und ich danke dir, Jesus, dass du am Laub heute fest erschienen bist und hast gesagt, hey, es ist im Fall so weit. Ich bin das Licht. Und ihr dürft an diesem Licht teilhaben. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Blindgeborenen geheilt hast, dass er hat physisch dürfen sehen, aber dass er auch dich hat dürfen erkennen. Und ich danke dir für das Vorrecht, dass wir dich dürfen sehen. Wir dürfen immer wieder neu dürfen sehen, in neuem Licht, und dass du uns immer wieder kannst begegnen. Danke für das, was du vielleicht angestoßen hast heute Morgen, und danke, dass wir dem nachgehen. Du bist gut. Amen. Ein Lied.